Hi, ich bin Annika, Reporterin bei Salon 5 und ich hatte heute einen richtig coolen Gast bei mir, und zwar den österreichischen Rapper Dame. Der kommt ursprünglich aus Salzburg und genau da war er heute auch, deswegen hat das ganze Interview virtuell stattgefunden. Wundert euch also nicht, wenn die Verbindung zwischendurch ein bisschen abgehackt war und die Tonqualität nicht so ganz optimal ist. Es hat trotzdem funktioniert. Wer von euch Dame nicht kennt, dann hört einfach mal bei Spotify oder so rein. Der hat Lieder geschrieben wie Payflow, das ist eines seiner bekanntesten Gaming-Lieder. Auf die guten alten Zeiten, sein absolut bekanntestes Lied mit 40 Millionen Klicks auf YouTube, sein vorletztes Album Herrscher des Olymps oder eben seine neue EP, die ist nämlich erst vor ein paar Wochen released worden. Aber bevor wir jetzt weiter über seine Musik sprechen, lernen wir ihn erstmal als Menschen kennen und ich würde sagen, Interview ab!
Kennst du Bottrop oder hast du schon mal was davon gehört?
Nö, habe ich leider noch nichts davon gehört.
Noch nicht davon gehört. Aber also weißt du grob, wo Bottrop liegt?
Nee, auch nicht wirklich.
Im Ruhrgebiet. Weißt du, wo das Ruhrgebiet ist?
Ja, das weiß ich.
Ja, genau. Und da kommen wir her, da haben wir unsere kleine Redaktion und genau. Kannst du dich vielleicht mal kurz selbst vorstellen?
Ja, ich bin in Salzburg geboren, Musiker. Und ja, unter Dame habe ich schon ein paar Songs rausgebracht und funktioniert ganz gut.
Was sind so drei Worte, die dich am besten beschreiben als Person?
Ich würde sagen, ein bisschen introvertiert, sehr kreativ und ja, leidenschaftlicher Musiker.
Ja, das stimmt. Wie bist du überhaupt auf den Namen Dame gekommen? Weil es ist ja schon was relativ Ungewöhnliches, dass sich ein Mann nach einer weiblichen Spielfigur quasi benennt.
Naja, ich war ja damals in sehr vielen Hip-Hop-Crews, also gerade wie ich so 16, 17 war, und da gab es halt auch diese Open-Mic-Battles, wo wir halt uns duelliert haben etc. Und da habe ich so ein bisschen den Spitznamen bekommen, weil früher war es ziemlich verpönt, dass man singt oder halt andere Sachen macht. Das war halt so typisches Rapper-Klischee früher, und nachdem ich halt immer so ein bisschen auf alles gepfiffen habe und alles ausprobiert habe und auch bei den Battles gesungen habe etc., habe ich halt so, weil die Dame ja am Schlachtfeld quasi so die meisten Möglichkeiten hat, habe ich da so ein bisschen Spitznamen bekommen.
Ja, also das hast du dir quasi nicht selbst gegeben, sondern von deinen Freunden.
Richtig.
Nice. Dann nächste Frage. Payflow ist ja eins deiner bekanntesten Lieder mit 28 Millionen Klicks. Was hast du gefühlt, als du diesen Song gegeben hast damals?
Ehrlich gesagt, ich habe mir damals gar nicht so viel dabei gedacht. Ich habe ja diesen WoW-Song gemacht und meine ganzen Kumpels haben halt auch Call of Duty gespielt und so. Das ist halt die Idee gewesen, da noch einen zweiten Song zu machen. Und ehrlich gesagt, ich war im Studio sogar noch ein bisschen unzufrieden, war mir eigentlich nicht sicher, ob der Refrain wirklich so... Also es war wirklich lustig, dass der Song dann wirklich der geworden ist, der so gehypt hat. Und wir haben es eigentlich damals alle gar nicht glauben können, dass der so durch die Decke geht. Und es waren ja damals wirklich Millionen Zahlen, die da, oder 100.000 Klicks teilweise am Tag, die da gekommen sind. Ich und meine Freunde waren eigentlich alle ziemlich paff. Also.
Ja. Siehst du dich denn selbst irgendwie als Held der Gaming-Szene? So, also von der Musik her?
Nee, das auf keinen Fall. Also ich bin halt, ich weiß, dass ich damals wahrscheinlich der Erste war, der einen deutschsprachigen Gaming-Song gemacht hat oder halt so einen richtig professionellen Song. Und wie gesagt, wir haben es alle nicht gewusst, dass wir da so eine Nische getroffen haben und wirklich so eine Lücke entdeckt haben. Das ist uns eigentlich erst nachher bewusst geworden. Also wir selber haben auch nicht gewusst, dass eigentlich diese Community so riesig ist. Es ist uns alles erst eigentlich im Zuge dessen ja, so ein bisschen klarer geworden und ja, einfach auch Glück gehabt. So, zwar immer fleißig gewesen so, und halt Glück gehabt, dass man da echt so eine Nische getroffen hat.
Ja, ein bisschen Glück gehört tatsächlich dazu bei Erfolg. Das stimmt. Was war so das prägendste Ereignis auf der Bühne für dich, woran du dich immer erinnern kannst?
Eigentlich die prägendsten Ereignisse so in der Karriere, die waren gar nicht auf der Bühne, sondern eigentlich eher danach, wenn man dann mit Fans gequatscht hat oder, keine Ahnung, Autogramme gegeben hat, weil da ist man wirklich in Kontakt mit den Fans und da gab es sehr viele bewegende Geschichten. Also sei es ein Rollstuhlfahrer, der sagt, er ist durch deine Musik irgendwie durchs Krankenhaus gut durchgekommen, oder wir haben zum Beispiel auch in Köln eine Familie, wo leider ein Fan von uns verstorben ist, die halten jedes Jahr die Trauerfeier bei unserem Konzert. Also das sind eigentlich so die ganz prägenden Momente, wo wir dann auch selbst teilweise im Backstage sitzen und irgendwie mit den Tränen kämpfen müssen. So. Also die passieren gar nicht so auf der Bühne, sondern eher sind es die Reaktionen, die man dann eigentlich einfängt von den Fans.
Wow, krass. Ja, das ist schon heftig. Also denkt man dann auch mit Sicherheit immer dran eigentlich. Ja, krass. Auf deiner Webseite schreibst du, dass du dir Zeit nimmst für Songs, bis die Ideen kommen. Was war so der Song, an dem du am längsten gesessen hast und warum?
Also einer, wo ich bestimmt am längsten dran gearbeitet habe, war Auf die guten alten Zeiten, weil es einfach mega Recherche war, einfach die ganze Zeit zu überlegen, so was gab es noch und dass ich auch dann wirklich das zu verreimen, weil es ja fast nur aus Namen besteht von den ganzen Serien. Das war eine ziemliche Arbeit, muss ich sagen. So. Aber hat sich ja ausgezahlt. Das ist ja, glaube ich, sogar der meistgeklickte
Ja,
Song
das
eigentlich von
stimmt.
mir. Aber es ist so Songs, die schreibe ich teilweise wirklich so in 15 Minuten, und es gibt Songs, da arbeite ich Wochen dran, so, oder Songs, die herumliegen, wo immer so ein bisschen was dazukommt, wo man einfach so, ja, die einfach irgendwo gespeichert sind, und dann plötzlich sagt irgendwie ein Satz und man denkt sich, hey, das könnte doch zu dem Song passen. Also, es ist wirklich ganz unterschiedlich. Also ich bin jetzt keiner, der krampfhaft schreibt oder sich einfach hinsetzt und sagt so, jetzt muss jetzt ein Song entstehen, sondern das Stück, ja, puzzelt sich so nach und nach zusammen.
Ja. Ja, dann passt die Frage ja eigentlich ganz gut. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, auf die guten alten Zeiten zu schreiben?
War eigentlich auch so, dass ich bin ja eigentlich kein Mensch, der fernseht. Also ich gucke kaum TV. Also ich habe zwar einen Fernseher, aber der läuft eigentlich nur so ein, zweimal im Monat, wenn halt irgendeine Doku oder sowas ist, die ich sehen will oder sowas. Aber ich bin halt mal in der Früh aufgestanden so und habe einen Fernseher angemacht nach Ewigkeiten mal und habe mir halt gedacht, was läuft da lauter für Blödsinn? Und da ist eigentlich dann die Idee gekommen, so, wo sind eigentlich die ganzen Serien hin, so im Frühstücks-TV und so, weil ich habe halt dann nur so japanische Serien entdeckt und so wird das alles gar nichts mehr gesagt eigentlich. Und da ist eigentlich die Idee entstanden. Ja.
Ja, du bist ja ein Kind der 90er.
Ja, genau.
Ja, ich finde auch, die alten Serien sind viel cooler als die neuen. Also wenn ich so sehe, dass die teilweise animiert worden sind, wo ich mir so denke, hä, wo ist das Zeichentrick hin? Das ist doch viel cooler, alles in Zeichentrick zu sehen. Du bist ja mit dem Zocken auch groß geworden. Hat sich irgendwas an deinem Denken über Zocken über die Jahre verändert? Also hast du früher, wahrscheinlich hast du relativ viel gezockt, schätze ich mal.
Ja, ich habe halt auch einen WG-Partner gehabt, der wirklich sehr viel gespielt hat. Also der hat mich halt auch immer wieder angesteckt mit Spielen und so. Und ich weiß nicht, so verändert hat sich eigentlich nichts, eigentlich nur die Zeit so, weil jetzt habe ich einfach, mir ist die Musik halt wichtiger und ich habe halt nicht mehr die Zeit, dass ich da irgendwie 6 Stunden Boss-Race drin hänge oder irgend sowas. Somit hat sich auch geändert, dass ich halt eher, wenn ich mal spiele, irgendwas Kürzeres spiele, so 20 Minuten Sachen, eh so wie Call of Duty oder LOL oder keine Ahnung, aber im Endeffekt, keine Ahnung, ich sehe mich jetzt selber nicht so als den Riesen-Gamer oder so, sondern ich habe das halt immer gemacht, wenn Freunde da waren und mit Kumpels gespielt und ja, und jetzt ist halt die Zeit weniger geworden, jetzt geht sich halt nicht mehr so viel aus, aber ja.
Ja, das stimmt. Ja, Shooter-Spiele stehen ja relativ häufig auch in der Kritik. Was ist so deine Meinung dazu, zu den ganzen Shooter-Spielen, Ego-Shooter, also Call of Duty zum Beispiel?
Also ich glaube, es liegt jetzt nicht wirklich am Gamen oder so, oder es gibt genauso gewaltverherrlichende Filme oder andere Sachen. Ich glaube, das ist erstens Aufgabe der Eltern, wenn die Kids vielleicht noch jung sind oder so, denen zu erklären, in welcher Relation man das sehen muss. Und ich weiß nicht, auch wenn es immer so heißt, so Gamer, man hat ja oft so ein Klischeebild von einem Gamer, was ich auch überhaupt nicht vertreten kann, weil ich finde, gerade wenn man in so einem Boss-Raid drin ist mit 25 Leuten in Headsets, das ist wirklich eine Community, wo die Leute miteinander reden und so, das hat überhaupt nichts zu tun, dass da irgendwer einsam ist oder sowas. Also ich finde nicht, im Gegenteil, so, es fördert die Reaktion und solche Dinge und ich kenne auch keinen einzigen Gamer, ich kenne Anwälte, die gern Call of Duty spielen, ich kenne Ärzte, die Call of Duty spielen, also das kann man so nicht sagen und keiner von denen wäre jemals gewalttätig gewesen oder hat jetzt vor, irgendwie in den Amok zu laufen oder so. Also ich finde das ein Bild, was man, ja, was halt, man wird halt oft in eine Schublade gesteckt. Das ist ja bei mir genauso. Ich bin auch immer sofort nur in die Gaming-Rap-Ecke gesteckt worden, obwohl ich tausend andere Songs habe. So ist es halt so, die Leute brauchen halt immer einen Aufhänger und ja.
Ja, das stimmt. Deine EP ist ja jetzt draußen. Ziemlich cool. Habe ich schon reingehört. Also ich habe, bevor ich das Interview jetzt vorbereitet habe, auch noch ein bisschen zu dir recherchiert. Und ich bin da auf einen Artikel von der Zeitung Kurier gestoßen. Die haben auf jeden Fall dich zitiert, dass du was über den Song Panic erzählt hast und eben auch über deine Panikattacken. So, und ich weiß nicht, ob du die Fragen gerne beantworten möchtest, aber mich persönlich würde es halt auch interessieren, weil ich selbst auch unter Panikattacken tatsächlich leide. Magst du vielleicht erzählen, wie das überhaupt angefangen hat bei dir?
Wir waren ja jetzt wirklich sehr, sehr lange Zeit immer unterwegs und auf Tour und es war auch ziemlich viel. Also 8 Jahre lang haben wir immer getourt, Album gemacht und es war natürlich auch ein großer Druck, teilweise so immer auf Tour durchzuhalten, gesund zu bleiben. Und irgendwann habe ich halt Panikattacken bekommen und für mich ist es ein Thema, ich kann da ganz offen drüber sprechen. So, ich finde es überhaupt keine Schande, wenn man jetzt irgendwie da Probleme hat und ganz im Gegenteil, wie ich offen darüber geredet habe, habe ich gemerkt, dass eigentlich in meinem Freundeskreis auch sehr viele Leute sind, die Panikattacken haben. Und da ist es einfach wichtig, dass man drüber spricht und sich auch Hilfe holt oder halt fragt, was man tun kann. Oder mir hat es halt sehr geholfen, die Panikattacken so ein bisschen unter Kontrolle zu bringen, indem ich eben mit den Menschen geredet habe, indem ich gesagt habe, hey du, mir ist die ganze Zeit schwindelig beim Gehen, ich habe das Gefühl, ich breche zusammen oder irgendwas, falls ich in 20 Minuten nicht da bin oder so, bitte schau nach, bla bla bla, du weißt, wo ich nochmal bin oder solche Sachen so. Und sowas hat mir eigentlich geholfen, dass ich einfach gewusst habe, so, wenn was sein sollte, dann ist wer da.
Ja.
So zum Beispiel. Und das waren also die Wege, man, keine Ahnung, so ein bisschen lernt, damit umzugehen.
Ja, das stimmt. Ja, also ich habe auch gemerkt, je öfter ich drüber spreche, desto weniger belastet mich das, also wenn ich alleine bin oder sowas. Wie äußern sich diese Panikattacken? Hören die irgendwann auf oder hast du da irgendwas Spezielles, was du anwendest? Keine Ahnung, Atemtechniken oder sowas zum Beispiel?
Also mittlerweile geht es, okay. Also ich habe jetzt nicht mehr so richtig Panikattacken, wenn dann sind es nur so Anflüge, wo ich eigentlich schon, ich meine, die erste Zeit war es ziemlich heftig, ich habe fast, glaube ich, ein Dreivierteljahr das wirklich fast durchgehend gehabt, so, und dann ist es immer weniger geworden, aber am Anfang war es ziemlich schwer zu begreifen, weil ich halt gedacht habe, so, irgendwas stimmt mit meinem Körper nicht. Ich war dann auch bei Ärzten, habe mich durchchecken lassen. So. Und mir haben viele Sachen eigentlich geholfen. So. Mir hat zum Beispiel Sport geholfen, ich bin laufen gegangen und habe auch gewusst, okay, wenn ich 6 Kilometer laufen kann, dann kann es nicht sein, dass irgendwie mein Herz jetzt gleich schlapp macht und solche Dinge. So. Und generell einfach mal zu verstehen, okay, an was liegt es überhaupt, weil meistens kommt es woher. Also heute sehe ich das nicht mehr so als Feind, meine Panikattacken, sondern eher als Freund. Wie soll ich sagen, so, wenn ich so einen Anflug von Panik kriege, dann überlege ich meistens so, okay, was habe ich eigentlich die letzten Tage gemacht, weil ich das oft nicht checke, wenn ich so über Grenzen gehe oder vielleicht zu wenig gegessen habe oder zu wenig geschlafen habe. Und dann komme ich eigentlich jetzt dadurch eigentlich drauf, okay, hey, ich muss mich wieder ein bisschen zurückschrauben oder Dinge ändern oder es gibt Dinge, die mich belasten. Eigentlich ist es so eine Art Frühwarnsystem und ja, am Anfang war es halt extrem, weil ich nicht gewusst habe, was es ist. Und das ist mal wichtig zu wissen, an was man überhaupt arbeiten muss, und dann wird es aber auch besser mit der Zeit.
Ja, das stimmt. Also das ist auf jeden Fall immer die Hintergründe erstmal checken, warum kommt das eigentlich. Aber das ist cool, dass du dann so eine Art Frühwarnsystem mehr oder weniger hast oder dass du das so siehst. Das sehen ja viele dann eher so als Belastung, aber wenn du dann damit halt fein bist, dann ist das halt schon mal ziemlich gut, das ist der richtige Schritt in die richtige Richtung.
Auch versuchen, solche Trigger einfach auszuschalten. Ich hatte einmal eine Panikattacke, wie ich mit einem Kumpel was trinken war, und habe echt durch ein Glas Wein habe ich eine Panikattacke bekommen, weil mein Körper einfach schon so sensibel auf Dinge reagiert hat und so. Und in der Zeit, also wenn ich irgendwie Panikattacken hatte, habe ich einfach geschaut, dass ich nichts trinke, dass ich vor allem auch unter Leuten bin, nicht ganz alleine bin. Und was mir auch geholfen hat, war einfach wirklich Bewegung so, weil immer wenn ich eine Panikattacke hatte, dann war es wie so eine Art, es hat sich angefühlt, als hätte ich einen Herzinfarkt oder eine Ohnmachtattacke oder, ja, keine Ahnung, Schweißausbrüche, wie so Fesseln in der Brust, solche Dinge. Und eigentlich dieses, normal will man sich dann einfach hinlegen und weil man denkt, man bricht zusammen, aber es ist eigentlich viel besser, wenn man sich bewegt, um das ganze Adrenalin abzubauen eigentlich, was aber auch die wenigsten wissen, weil es eigentlich so ein Urzeitreflex ist eigentlich so. Eigentlich ist es eine Art von Angst und wenn du jetzt damals Angst hattest, dann war es eigentlich, damit du quasi, falls jetzt irgendeine bedrohliche Situation ist, damit du flüchten kannst. Und daher kommen auch diese ganzen, das ist eigentlich ein Überschuss an Adrenalin, und eigentlich sollte man sich wirklich bewegen, wenn man eine Panikattacke hat. Aber in dem Moment fühlt sich das extrem falsch an. Aber es sind halt lauter so Sachen, die man erst wissen muss und wo man dann irgendwie, ich hatte es ja auch teilweise vor Auftritten, dass ich kurz vor einem Auftritt gedacht habe, so, ich kann jetzt nicht auftreten, weil ich so heftige Panikattacken, und kaum war ich auf der Bühne und habe mich bewegt, so, habe ich gar nicht mehr dran gedacht, so, und dann war es auf einmal weg. Also,
ja, es ist cool, wenn man irgendwann lernt, die Kräfte anders einzusetzen, die man dann auf einmal entwickelt. Also ich habe das zum Beispiel auch, das ist wie so ein Kampf in meinem Kopf, als wenn ich mit mir selbst diskutieren würde, und dann bläht sich gefühlt so mein Kopf so auf, und diese Energie muss ich dann irgendwie loswerden. Manchmal äußert sich das durch Schreien, aber am liebsten würde ich einfach nur rennen. Ich habe dann so eine Energie, ich könnte einfach 10 Kilometer durchrennen. Und eigentlich müsste ich das einfach mal machen, wenn ich so eine Attacke habe oder so.
Nur in dem Moment fühlt sich das komplett falsch an, wenn man jetzt irgendwie... Ja. Man fühlt sich eigentlich, als würde man zusammenbrechen und hat aber eigentlich die Energie zum Laufen. So, und keiner kommt auf die Idee, dass er laufen geht. Aber wenn man es ausprobiert, so, es hilft wirklich so, einfach ablenken, und dann geht es auch wieder weg.
Ja, das stimmt.
Ich hatte nie eine Panikattacke, die länger als 30 Minuten gedauert hat. Also so, ich mache mir eigentlich erst ernsthaft Sorgen, wenn es nach 30 Minuten nicht aufhört.
Ja, das gibt es dann so Leute, die hängen dann über eine Stunde oder so auf dem Klo oder sowas, weil sie einfach, ja, das ist schon krass. Hast du dir irgendwann professionelle Hilfe geholt dafür?
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe wirklich viele Freunde gehabt, die mir beigestanden sind. Auch meine Freundin hat mir damals beigestanden und so. Und da war das irgendwie, ja, alles machbar.
Reden, reden, reden. Mehr reden, als man will. Genau. Einfach immer weiter reden. Ja. Hast du denn Tipps für Menschen, also du hast das schon eben ein bisschen aufgegriffen, hast du so Tipps für Menschen, die eben selber unter Panikattacken leiden?
Ja, wie gesagt, so bei mir war es wichtig, einfach generellen Lebensstil ein bisschen zu ändern. So, ich habe dann einfach gemerkt, okay, ich schlafe teilweise zu wenig, esse zu wenig oder habe halt Angewohnheiten, die es jetzt nicht gerade unterstützen. Habe zum Beispiel, bin jetzt nicht so der Frühstücker, und wenn ich dann zum Beispiel im Studio bin bis 5 am Nachmittag und dann geht es sich irgendwie nicht aus zu essen, dann bekommst du Kreislaufprobleme und solche Dinge. Und das sind so Sachen, wenn du dann irgendwie Panikattacken hast, dann triggern diese Kleinigkeiten einfach so. Dann wird teilweise so ein leichter Kreislauf-Ding, weil du zu wenig gegessen hast. Aus sowas kann schon eine Panikattacke kommen. Wie gesagt, so ein Glas Wein hat teilweise gereicht, sodass ich eine Panikattacke bekommen habe. Und darum muss man eben schauen, dass man ja einfach fit ist, gut beieinander ist. So, und dann kann man einfach dran arbeiten. Und wie gesagt, viel sprechen drüber. Einfach besten Freund oder beste Freundin oder Eltern, irgendwen einfach sagen so, hey, ich habe das so. Und einfach versuchen, Wege zu finden. Zum Beispiel mein DJ, der konnte nicht mehr Auto fahren. Der hat einfach immer Angst gehabt, wenn er ins Auto steigt, dass er eine Herzattacke kriegt. So. Und irgendwann hat er sich getraut und dann war nichts. Aber hätte er das nie irgendwann gemacht, dann wäre er wahrscheinlich nie wieder ins Auto gestiegen oder so. Man muss dann auch irgendwo entweder schauen, dass ein Beifahrer mitfährt oder irgendwas, sich einfach Dinge überlegen, wie kann ich das machen, falls was ist, dass man trotzdem irgendwie, ja, und wie gesagt, so eine Panikattacke ist ja mehr Angst oder so. Es ist nicht so, dass du jetzt von einem Moment auf den anderen umkippst oder so, sondern du hast trotzdem immer die Zeit, dass du jetzt auf den Pannenstreifen fährst oder dich irgendwo hinsetzt oder hinlegst, Füße hochlagerst oder irgendwas. Und ja, also
ja, das
wird halt sehr geholfen zu reden.
Ja, auf jeden Fall. Dann vielleicht zu einem etwas besser, also etwas angenehmeren Thema, ein fröhlicheres Thema. Was sind so deine nächsten Ziele? Wahrscheinlich erstmal Urlaub machen, oder?
Urlaub nicht so unbedingt. Also die nächsten Ziele sind eigentlich, also ich arbeite ja gerade laufend an Songs, bin ja im Studio, also mal produzieren. Natürlich ein bisschen zur Ruhe kommen, so, also mir hat es ja jetzt schon sehr gut getan, einfach die Corona-Zeit so auch. Wenn es natürlich schlimm für alle ist oder so, also mir hat es immer sehr geholfen, einfach mal so eine kurze Zeit zu haben, wo nicht ständig Konzerte sind, sondern wo man sich aufs Wesentliche konzentrieren kann. Natürlich freuen wir uns, wenn wir die Tour nachholen können. Natürlich ärgert es uns auch, dass wir irgendwie ja, die Fenster so lange warten lassen müssen, aber Gesundheit geht vor und ja, eigentlich Kraft sammeln, kreativ sein. Das ist so eigentlich im Moment so das Ziel.
Das ist cool. Dann sind wir quasi schon fast am Ende. Wir haben eine Entweder-Oder-Rubrik noch bei uns. Das machen wir eigentlich bei jedem Interview. Einfach super schnell antworten, nicht großartig überlegen und dann funktioniert das. Also, lieber Politiker oder Fußballer?
Fußballer.
Lieferdienst oder Restaurant?
Restaurant.
Urlaub am Meer oder in den Bergen?
Ich glaube am Meer.
Netflix oder Amazon Prime?
Schwierig, aber eher Netflix.
Tee oder Kaffee?
Beides. Also da geht's weder ohne.
Herz oder Fame?
Herz.
Lieber Regenschirm oder Kapuze?
Kapuze.
Faul oder Überflieger?
Faul.
Frühaufsteher oder Langschläfer?
Frühaufsteher.
Abenteuerlich oder vorsichtig?
Abenteuerlich.
Fokussiert bei der Arbeit? Tag oder Nacht?
Tag.
Sprachnotizen oder Text?
Text.
Hellsehen oder teleportieren?
Teleportieren.
Letzte Frage, Hip-Hop oder Rock?
Schon eher Hip-Hop, muss ich sagen. So. Obwohl Rock mega Spaß macht, aber bin doch im Hip-Hop natürlich mit dem aufgewachsen und so. Also ja, hat immer einen Platz.
Ja.
Ja, ist mega ja auch cool. Bei der Rock-EP ein bisschen drin. So. Ja. Es ist ja ganz ohne Hip-Hop geht es nicht.
Das stimmt.
Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Interview.
Dankeschön. Es hat mich voll gefreut,
dass du mich hast. Mich auch.
Ich verfolge dich übrigens schon seit fast irgendwie 4 Jahren oder sowas. Ich war mega nervös. Also du hast mich mega mit deinen Songs begleitet durch die letzten 4 Jahre. Und vor allen Dingen der Song Selbstfindungstrip hat mir echt weitergeholfen. Also
das freut mich.
Ja, mich auch. Okay.
Alles klar.
Mega cool. Hau Dankeschön. Dir.
Perfekt.
Dann ciao.
Ciao, ciao, schönen Tag.
Gleichfalls.
Das war das Interview mit Dame. Ich bin immer noch sehr überwältigt von der ganzen Situation. Einfach mal mit jemandem zu sprechen, den man seit 4 Jahren verfolgt, dessen Musik einen durch ganz viele Lebenslagen schon begleitet hat. Einfach mal den Menschen dahinter nochmal kennenzulernen. Ich bin damals in Köln bei ihm auf dem Konzert gewesen, letztes Jahr. Ich hatte so einen richtigen Fangirl-Moment. Ich bin leicht eskaliert, als er die Treppe runtergegangen ist zu seinen Umkleiden zurück. Hat er mir Peace gezeigt und ich bin komplett ausgerastet. Und ihn heute quasi live zu sehen, dass er mit mir spricht, dass er mir zuhört, dass er mir Fragen beantwortet, das ist wirklich eine riesengroße Ehre für mich und ich bin super, super dankbar für diese Chance. Und bevor ich euch jetzt weiter von meinen Fangirl-Momenten mit ihm vorschwärme, wünsche ich euch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne unseren Instagram-Kanal salon5_ und schreibt uns gerne, wie ihr dieses Interview fandet und ob ihr vielleicht Dame vorher schon kanntet und wie ihr seine Musik findet. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Annika. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.